Die Lehren Sri Chaitanyas, Kapitel 10, Krishnas Schönheit. Krishna wird Madana Mohana genannt, weil er selbst den Liebesgott betört. Er wird auch Madana Mohan genannt, weil er den hingebungsvollen Dienst der Mädchen von Raj annimmt und ihnen seine Gunst erweist. Wenn der Herr den Stolz des Liebesgottes bezwungen hat, tanzt er als der neue Liebesgott den Rasatanz. Man nennt ihn Madan Mohan, auch wegen seiner Fähigkeit mit seinen 5 Pfeilen, nämlich Form, Geschmack, Geruch, Klang und Berührung, die Herzen der Frauen zu erobern. Die Perlen der Halskette, die um Krishnas Hals hängt, sind so weiß wie Enten, und die Pfauenfeder, die seinen Kopf schmückt, ist so farbenprächtig wie ein Regenbogen. Sein gelbes Gewand gleicht einem Blitz am Himmel, und Krishna selbst ist von einer Farbe wie die von frisch aufgezogenen Wolken. Die Gopis sind wie Fußglöckchen um seine Fußgelenke, und wenn die Wolke Regen auf das Getreide auf den Feldern schüttet, scheint es, als nähere Krishna die Herzen der Gopis, indem er den Regen der Barmherzigkeit seiner Spiele herabruft. Während der Regenzeit fliegen tatsächlich Enten am Himmel, und auch Regenbögen sind während dieser Jahreszeit zu sehen. Krishna bewegt sich unter seinen Freunden ungezwungen als Kuhhirtenjunge in Vrindavan, und wenn er seine Flöte spielt, werden alle Lebewesen, bewegliche wie unbewegliche, von Ekstase überwältigt. Sie beginnen zu zittern und Tränen strömen aus ihren Augen. Krishna hat eine Vielzahl von Herrlichkeiten, doch die erhabenste von allen besteht in seinen ehelichen Liebesbeziehungen. Er ist der Herr aller Reichtümer, aller Stärke, allen Ruhms, aller Schönheit, allen Wissens und aller Entsagung. Einer dieser Herrlichkeiten, seine vollendete Schönheit, löst die eheliche Liebe aus. Das wunderschöne Äußere Krishnas, das eheliche Liebe erweckt, ist nur in Krishna ewig zu finden, wohingegen seine anderen Herrlichkeiten auch in der Narayan-Form enthalten sind. Als Sri Chaitanya die Herrlichkeit von Krishnas Anziehungskraft beschrieb, fiel er in transzendentale Ekstase und ergriff Sanatan Goswamis Hände. Er zitierte einen Vers aus dem Srimad Bhagavatam, Kanto 10, Kapitel 44, Vers 12, in dem die Mädchen von Raj glücklich gepriesen werden.
Gopyastapakim acharanyat amushyarupam lavanya saram asamordvam ananyasidham drigbi pibhanchyanusavabhinavam durapam ekantadhama yasasasriya aishvarasya.
Welche harten Bußen und Entsagungen müssen die Mädchen von Vrindavan auf sich genommen haben, denn sie dürfen den Nektar von Krishna trinken, der alle Schönheit, alle Stärke, allen Reichtum und allen Ruhm darstellt und dessen körperliche Ausstrahlung der Inbegriff aller Schönheit ist. Krishnas Körper, der Ozean ewiger jugendlicher Schönheit, bewegt sich in Wellen der Anmut. Wenn seine Flöte erklingt, erhebt sich ein Wirbelsturm, und dieser Wirbelsturm lässt zusammen mit jenen Wellen die Herzen der Gopis wie trockene Blätter auf Bäumen erzittern, und wenn diese Blätter vor Krishnas Lotusfüßen niederfallen, können sie sich nicht mehr erheben. Krishnas Schönheit ist unvergleichlich, denn niemand ist gleich schön oder sogar noch schöner als er. Da er der Ursprung aller Inkarnationen, auch Narayans, ist, verlässt die Glücksgöttin Narayan, von dessen Seite sie sonst nie weicht, und erlegt sich Bußen auf, um auf diese Weise die Gesellschaft Krishnas zu gewinnen. So wunderbar ist die unvergleichliche Schönheit Krishnas, des nie versiegenden Quells aller Schönheit. Alle schönen Dinge haben ihren Ursprung in dieser Schönheit. Die Liebe der Gopis ist wie ein Spiegel, der die Spiegelung von Krishnas Schönheit jeden Augenblick größer erscheinen lässt. Sowohl die transzendentale Schönheit Krishnas als auch die der Gopis steigert sich von Sekunde zu Sekunde immer mehr, sodass zwischen ihnen ständig ein transzendentales Wetteifern stattfindet. Wer lediglich seine beruflichen Pflichten erfüllt, sich Bußen auferlegt, mystischen Yoga praktiziert, sich Wissen aneignet oder Gebete darbringt, kann Krishnas Schönheit nicht wahrnehmen. Nur wer sich auf der transzendentalen Ebene der Liebe zu Gott befindet und ihm aus reiner Liebe ergeben dient, kann die transzendentale Schönheit Krishnas erkennen. Diese Schönheit ist die Essenz aller Herrlichkeiten und ist nur in Goloka Vrindavan anzutreffen und nirgendwo sonst. Krishna hat die Narayan-Form mit den Herrlichkeiten der Barmherzigkeit, des Ruhmes und so weiter ausgestattet, doch seine Sanftheit und seine Großmut findet man in Narayan nicht. Diese Eigenschaften hat nur Krishna. Sri Chaitanya, der die Verse aus dem Srimad Bhagavatam, die er Sanatan Goswami erklärte, sehr genoss, zitierte einen weiteren Vers. Kanto 9, Kapitel 24, Vers 65.
Yasyanhanang makara kundala charukarna Prajat kapola subhagam savilasahasam nityotsavang natatripur trishivibhibhantyo naryo narascha mudita kupitanimischa.
Die Gopis pflegten die Schönheit Krishnas zu genießen, und das Betrachten seines wunderschönen Gesichtes war für sie ein nie endendes Freudenfest. Sie genossen seine schönen Ohren mit den Ohrringen, seine hohe Stirn und sein Lächeln. Und wenn sie sich am Anblick seiner Schönheit erfreuten, pflegten sie Brahma, den Schöpfer, zu verwünschen, weil er die Ursache dafür war, dass sie durch das Zwinkern ihrer Augenlider von Zeit zu Zeit am Betrachten Krishnas gehindert wurden. Die vedische Hymne, die als Kama Gayatri bekannt ist, bezeichnet das Antlitz Krishnas als den König aller Monde. In der metaphorischen Sprache wird oft der Mond gebraucht, doch in Krishna sind all diese verschiedenen Monde vereinigt. Der Mond seines Mundes, der Mond seiner Wangen, die Mondflecken der Sandelholzpaste auf seinem Körper, die Monde der Fingerspitzen seiner Hände und die Monde der Spitzen seiner Zehen. So gibt es 24,5 Monde und Krishna ist die Gesamtheit von ihnen allen. Die tanzenden Bewegungen von Krishnas Ohrringen, von seinen Augen und seinen Augenbrauen üben starke Anziehungskraft auf die Mädchen von Vraj aus. Im hingebungsvollen Dienst verrichtete Tätigkeiten steigern die Hingabe. Gibt es für die Augen etwas Schöneres zu sehen als Krishnas Gesicht? Da einem das Betrachten Krishnas mit nur zwei Augen nicht genügend Befriedigung verschaffen kann, fühlt man sich unruhig und empfindet großen Kummer. Dieser Schmerz wird ein wenig gelindert, wenn man die Fähigkeit des Schöpfers kritisiert. Trotzdem klagt der unbefriedigte Betrachter von Krishnas Gesicht: Statt tausender von Augen habe ich nur zwei, und auch die werden von den Bewegungen der Augenlider noch behindert. Das zeigt, dass der Schöpfer dieses Körpers nicht sehr intelligent ist. Er kennt die Kunst der Ekstasen nicht, sondern ist lediglich ein uninspirierter Hersteller. Er weiß nicht, wie man die Dinge richtig anordnet, sodass man nur Krishna sehen kann. Der Geist der Gopis ist immer damit beschäftigt, die Anmut von Krishnas Körper zu genießen. Er ist ein Ozean der Schönheit und sein liebliches Antlitz, sein bezauberndes Lächeln und der Glanz seines Körpers nehmen den Geist der Gopis völlig gefangen. Im Krishna Karnamrita heißt es, dass Krishnas Körper anmutig ist, sein Antlitz noch anmutiger und sein Lächeln am anmutigsten. Wenn ein vollkommener Bhakta Krishnas körperlichen Glanz, sein Antlitz und sein Lächeln sieht, wird er von Ekstase überwältigt und versinkt im Meer transzendentaler Krämpfe. Der Anblick von Krishnas Schönheit lässt diese Krämpfe oft ununterbrochen andauern, ohne dass man etwas dagegen unternehmen könnte, genau wie gewöhnliche Krampfanfälle oft andauern, dass es einem der Arzt nicht einmal gestattet, ein wenig Wasser zur Linderung zu trinken. Die Abwesenheit Krishnas lässt im Bhakta eine heftigere, immer schmerzvollere Sehnsucht entstehen, denn ohne Krishna kann er nicht den Nektar seiner Schönheit trinken. Wenn der Klang von Krishnas transzendentaler Flöte erklingt, wird der Bhakta aufgrund seines starken Verlangens, jene Flöte weiterhin hören zu können, befähigt, die Schale des materiellen Universums zu durchdringen und den spirituellen Himmel zu erreichen, wo der transzendentale Klang der Flöte in die Ohren der Nachfolger der Gopis eingeht. Der Klang von Krishnas Flöte wohnt immer in den Ohren der Gopis und lässt ihre Ekstase anwachsen. Wenn sie seine Flöte hören, kann kein anderer Ton in ihr Ohr dringen und sie können ihren Familienangehörigen keine richtigen Antworten mehr geben, weil all diese herrlichen Töne in ihren Ohren schwingen. So erklärte Sri Chaitanya das transzendentale Wesen Krishnas, seine Erweiterungen, die Ausstrahlung seines Körpers und alles, was mit ihm verbunden ist. Kurzum, Sri Chaitanya beschrieb Krishna so, wie er ist, sowie auch den Vorgang, durch den man ihn erreichen kann. Sri Chaitanya Mahaprabhu wies darauf hin, dass hingebungsvolle Dienst die einzige Methode ist, durch die man sich Krishna nähern kann. Das ist das Urteil der vedischen Literatur. Die Weisen haben dazu erklärt, wenn jemand die vedische Literatur durchforscht, um den Vorgang transzendentaler Erkenntnis herauszufinden, oder wenn jemand die Puranas, die als Schwesterschriften gelten, zu Rate zieht, wird er überall auf dieselbe Schlussfolgerung stoßen. Der höchste persönliche Gott Krishna ist der einzige, der es wert ist, verehrt zu werden. Krishna ist die absolute Wahrheit, der höchste persönliche Gott, und er weilt in seiner inneren Energie, der Swarupa Shakti oder Atma Shakti, was auch in der Bhagavad Gita erklärt wird. Er erweitert sich in eine Vielzahl von Formen, von denen man einige zu seinen persönlichen Formen und andere zu seinen abgesonderten Formen zählt. Auf diese Weise genießt er auf allen spirituellen Planeten und auch in den materiellen Universen. Die Erweiterungen seiner abgesonderten Formen nennt man die Lebewesen, und diese Lebewesen werden, je nachdem, von welcher Energie des Herrn sie beeinflusst werden, in zwei Gruppen geteilt. Die ewig Befreiten und die ewig Bedingten. Die ewig befreiten Lebewesen kommen niemals mit der materiellen Natur in Berührung und haben deshalb keinerlei Erfahrung vom materiellen Leben. Sie sind ewig im Krishna-Bewusstsein, im hingebungsvollen Dienst für den Herrn tätig. Und sie werden zu den Gefährten Krishnas gezählt. Ihre Freude, ihr einziger Genuss im Leben besteht darin, Krishna in transzendentaler Liebe zu dienen. Im Gegensatz dazu stehen die ewig bedingten Lebewesen, die immer von Krishnas transzendentalem Dienst getrennt leben und deshalb den dreifachen Leiden des materiellen Daseins unterworfen sind. Weil die bedingte Seele ewig den Wunsch hat, von Krishna getrennt zu sein, schenkt ihr die materielle Energie zwei Arten des körperlichen Daseins. Den grobstofflichen Körper, der aus 5 Elementen besteht, und den feinstofflichen Körper, der aus Geist, Intelligenz und Ego besteht. Da die bedingte Seele in diese beiden Körper eingeschlossen ist, erleidet sie ewig die Qualen des materiellen Daseins, die man als die dreifachen Leiden bezeichnet. Außerdem wird sie von 6 Feinden geplagt: Lust, Neid, Gier, Zorn und Illusion. Dies ist die immerwährende Krankheit der bedingten Seele. Das kranke, bedingte Lebewesen wandert durch das Universum. Manchmal hält es sich im oberen Planetensystem auf und manchmal im unteren. Auf diese Weise lebt es in einem krankhaften Zustand. Es kann von seiner Krankheit nur geheilt werden, wenn es einen fachkundigen Arzt, einen echten spirituellen Meister trifft und seinem Rat folgt. Wenn sich die bedingte Seele genau an die Anweisungen eines echten spirituellen Meisters hält, wird sie von ihrer materiellen Krankheit geheilt, erreicht die Ebene der Befreiung, erlangt wieder Hingabe an Krishna und kehrt nach Hause zu Krishna zurück. Das bedingte Lebewesen sollte sich seiner wirklichen Position bewusst werden und zum höchsten Herrn beten. Wie lange werden mich all diese körperlichen Triebe noch beherrschen, wie beispielsweise Lust und Zorn? Lust und Zorn sind höchst unbarmherzige Meister der bedingten Seele und lassen sie ununterbrochen für sich arbeiten. Wenn die bedingte Seele jedoch zur Besinnung kommt und ihr ursprüngliches Bewusstsein, Krishna-Bewusstsein, zurückerlangt, trennt sie sich von diesen schlechten Meistern und sucht mit aufrichtigem und offenem Herzen bei Krishna Zuflucht. Dann betet sie zu Krishna, dass er sie in seinem transzendentalen, liebevollen Dienst beschäftigen möge. In den vedischen Schriften werden manchmal karmische Werke, der Pfad des mystischen Yoga und die spekulative Suche nach Wissen als verschiedene Wege zur Selbstverwirklichung gepriesen. Doch obwohl diese Pfade gepriesen werden, wird der Pfad des hingebungsvollen Dienstes in allen Schriften als der beste anerkannt. Mit anderen Worten, hingebungsvoller Dienst für Sri Krishna ist der erhabenste und vollkommenste Pfad zur Selbstverwirklichung. Und es wird empfohlen, diesen Pfad direkt zu praktizieren. Karmische Werke, mystische Meditation und philosophisches Streben nach Wissen sind keine direkten Methoden der Selbsterkenntnis, sondern nur indirekte Wege. Denn ohne hingebungsvollen Dienst können sie einen nicht zur höchsten Vollkommenheit der Selbsterkenntnis bringen. Tatsächlich müssen sie alle letzten Endes in den Pfad des hingebungsvollen Dienstes münden.